MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Katharina Sichler. Sport und Glaube zusammenbringen, das gehört zum Profil der DJK, des katholischen Sportverbandes. Jetzt zum 1300-jährigen Jubiläum des Erzbistums München und Freising organisiert der Diözesanverband der DJK eine spirituelle Radtour. Die Idee dazu hatte der Geschäftsführer Markus Schuster. Geradelt wird von Dom zu Dom, also von München nach Freising.
Das Schöne am Radfahren ist das, dass man zwar vorwärts kommt und sich von A nach B bewegt, aber dass man nicht so schnell fährt wie mit dem Auto, dass man nichts von der Landschaft, von der Umgebung, von den Orten mitbekommt. Es ist natürlich eine wunderschöne Strecke, fast komplett entlang der Isar, im Grünen. Und wir werden dann auch immer Zeit geben, dass man die Impulse auf sich wirken lassen kann, den Ort auf sich wirken lassen kann.
Eine Tour, die nicht auf Tempo ausgelegt ist, sondern hier ist wirklich der Weg das Ziel. Eben eine Kombination von Sport, Natur und Inspiration durch Impulse.
Die können entlang der Isar mit dem Wasser zu tun haben, mit Orten, mit Begebenheiten, was auch dabei ist, weil wir einen Gedenkstein besuchen, und mit Themen das Ziel vor Augen haben oder anderen Dingen, wo jeder, glaube ich, so seine eigenen Gedanken und seine eigene Spiritualität damit assoziiert.
Geradelt wird am Samstag, 14. September. Los geht's um 9 Uhr am Münchner Dom. Und mitfahren kann jeder, sagt Markus Schuster.
Das ist generell das Thema unseres Sportverbandes. Also wir sind in den Religionen offen, in Hautfarben, Nationen und so weiter. Jeder kann da mitradeln, jeder kann, muss aber den Impuls nicht mitnehmen. Jeder kann sich seine eigenen Gedanken machen.
Und danach geht's gemeinsam zum Mittagessen in den Biergarten. Am Freisinger Domberg, wer noch nicht drin war, die Bayerische Landesausstellung ist am Ziel auch noch zu sehen. Maria Ertl fürs MKR.
Es ist eines der größten Bauprojekte des Freistaats und wird es vermutlich auch noch mindestens ein Jahrzehnt bleiben. Die zweite Stammstrecke in München. Knapp 11 Kilometer soll sie lang werden, 7 davon unter der Erde. Gebaut wird vom Leuchtenbergring über den Marienhof bis nach Laim. Am Hauptbahnhof entsteht dann nicht nur der neue Tunnel, sondern gleich ein ganz neuer Bahnhof. Ein Projekt, das so groß ist und so viele Mitarbeiter beschäftigt, dass es sogar einen eigenen Stammstreckenseelsorger gibt. Corbinian Bauer hat ihn getroffen.
Hinter dem großen Rolltor mit der Nummer 6 wartet die Sicherheitskontrolle. Erst ein Security-Mitarbeiter, der sicherstellt, dass nur autorisierte Arbeiter in die Baugrube steigen. Dann ein Schrein der heiligen Barbara, die sicherstellt, dass die Arbeiter auch wieder herauskommen. Gebaut haben den Andachtsort die Tunnelbauer, die hier an der neuen Röhre für die S-Bahn arbeiten. Die heilige Barbara ist die Schutzheilige der Bergleute, erklärt Gemeindereferent Florian Wagner.
Sie ist sozusagen auf Augenhöhe, jeder kommt hier rein, man sieht es ja hier, geht die Treppen herunter und also der erste Blick sozusagen geht hier auf die Barbara, also das ist schon auch sehr prominent und also immer bevor sozusagen kann man sagen, die Arbeit beginnt, immer zuerst der Blick auf die heilige Barbara.
Auf den ersten Blick sieht Wagner aus wie die meisten Arbeiter auf der Baustelle. Arbeitshose und Jacke in leuchtendem Orange, den weißen Helm immer auf dem Kopf. Seelsorger ist dort im Kleinen und auf seinem Rücken groß zu lesen. Anfang des Jahres hat er die Pastoral für die Stammstreckenbaustelle übernommen.
Also ich habe keine Kirche, ich gehe direkt auf die Baustelle, bin da sichtbar, hinterlasse auch immer wieder mal eine Nachricht, wo ich auch erreichbar bin. Bin aber auch der Seelsorger für die Mitarbeitenden bei der Deutschen Bahn, also allen, die bei diesem Projekt beteiligt sind. Und da habe ich direkt an der Arnulfstraße ein Büro, aber auch an der Baustelle selber, an der Donnersberger Brücke, habe ich auch ein Büro. Relativ gut sichtbar, da sieht man es direkt, wenn man auf die Baustelle kommt, kann jeder mal kurz bei mir vorbeikommen.
Wagner gestaltet das Programm zu den religiösen Gedenk- und Feiertagen, zum Beispiel zu den Hoffesten und zum Workers Memorial Day, an dem weltweit an verletzte und gestorbene Arbeiter erinnert wird. Zudem begleitet er die Ereignisse auf der Baustelle. Besonders wichtig ist ihm aber, immer ein offenes Ohr für die Mitarbeiter zu haben.
Die Menschen haben nicht nur die Arbeit, sie haben auch ihre Belastungen, die sie ja auch mitbringen auf die Baustelle. Und da ist es schon sehr, sehr gut, da auch einen Sprachrohr zu haben, einer, der zuhört. Und einfach auch, dass einer Begleiter da ist, der jetzt mal eben nicht der Chef ist, der irgendwie eine Funktion hat, sondern der einfach ganz neutral hier auf der Baustelle ist, mit dem man einfach mal gut reden kann.
Alles in allem ein Vollzeitjob. Doch ein eigener Betriebsseelsorger lohnt sich für eine Baustelle dieser Größenordnung. Das haben auch die Erfahrungen aus Stuttgart 21 gezeigt, sagt Betriebsratsvorsitzender Christian Schnabel.
Diese vielen, vielen Arbeitnehmerinteressenverbände, die wir haben, also Betriebsräte, dann zum Teil für die fremdländischen Arbeiter gibt es entsprechende Interessenverbände. Und bei so einem Großprojekt hat sich das unheimlich bezahlt gemacht in Stuttgart, dass es dann eine Anlaufstelle gab. Und das war in dem Fall dieser Betriebsseelsorger, der halt wirklich auch von allen als völlig neutrale Stelle gesehen wird. Wir haben gesehen, es wirkt für das Miteinander und auch für das Verständnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer sehr gut. Und deswegen haben wir gesagt, für das Großprojekt München wäre das eine schöne Idee.
Außerdem steht Wagner den Mitarbeitern auch in Notfallsituationen bei. Die Sicherheit zu haben, im Extremfall auf einen Seelsorger zurückgreifen zu können, ist vielen Arbeitern wichtig, sagt Schnabel.
Bausteine sind allgemein bekannt, dass gefährlicher sind ja von der Unfallstatistik der gefährlichste Gewerbezweig. Und dazu kommen verschiedene Sprachen, das macht es auch nicht leichter. Und dann natürlich ganz verschiedene Bildungshorizonte, die Leute haben. Und dadurch schon schnell mal was passiert, weil jemand irgendwas nicht weiß, was er aber dann trotzdem macht.
Sicherheit wird auf der Baustelle zur zweiten Stammstrecke großgeschrieben. Sowohl von den Gewerkschaften und den Betriebsräten als auch von der Deutschen Bahn. Tote hat es auf der Baustelle bisher noch keine gegeben. Wenn etwas passiert, dann meistens Kleinigkeiten. Und dann war da dieser eine Tag im Dezember 2021, als eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg explodierte.
Und da hat die Betriebsseelsorge damals, aber dann auch entsprechende Notfallpsychologen und so weiter, schon auch geholfen, dass die Leute, die unmittelbar dabei waren, aber die es auch im Büro mitgekriegt haben und so weiter, waren schon schwer schockiert, weil es einfach eine Sache ist, die kein Mensch erwartet, die aus dem Nichts kommt und auf einmal alles verändert. Und da hat schon der eine oder andere länger zum Tag gehabt mit dem Thema. Aber auch da, glaube ich, war die Betriebsseelsorge ganz förderlich.
Damals noch getragen von Wagners Vorgängerin. Der neue Stammstreckenseelsorger hofft, dass es keinen weiteren Zwischenfall dieser Art geben wird. Zu tun hat er trotzdem genügend. Das zeigen auch die diversen Barbara-Schreine auf den unterschiedlichen Baustellen der neuen S-Bahn-Röhre.
Ich glaube, ja, es spielt eine Rolle. Es gibt auch gemeinsame Feiern, die jetzt nicht nur christlich sind, oder wir nehmen auch Rücksicht aufeinander. Ramadan ist ein wichtiges Thema hier gewesen, also die Belastung für die Mitarbeiter. Sie laden aber auch zum gemeinsamen Zuckerfest hier ein. Also auf diese Befindlichkeiten muss Rücksicht genommen werden. Das ist ganz wichtig, das habe ich schon gemerkt.
Außerdem, ein guter Draht nach ganz oben kann ja nicht schaden. Vielleicht helfen ja auch Gebete dabei, dass die Fertigstellung der zweiten Münchner Stammstrecke nicht noch weiter nach hinten verschoben werden muss. Corbina Bauer für das MKR.
In den Ferien verbringen viele ihre Zeit mit ihrer Familie und Freunden. Doch manch einer, der entscheidet sich auch ganz bewusst für das Alleinreisen. Reisetherapeutin Christina Miro, die kann eine solche Erfahrung nur empfehlen.
Und zwar geht es ja schon um einfach Zeit für sich zu haben, die eigenen Bedürfnisse zu spüren, auch die Zeit für die Selbstreflexion zu haben und auch sein Leben oder das Leben, den Alltag aus einer anderen Perspektive zu sehen.
Ja, und diese Erfahrungen, die lassen sich eben nur allein machen. Wer in Gemeinschaft reist, der kann sich auf andere verlassen. Das gibt einem auch das Gefühl von Sicherheit. Beim Alleinreisen sieht das aber ganz anders aus. Eine Herausforderung, die aber positiv sein kann.
Man kennt sich gar nicht wirklich aus, man weiß gar nicht, was auf einen zukommt. Das ist eine Ungewissheit. Und wenn man sich mit Ungewissheit und der eigenen Unsicherheit konfrontiert, auch die positive Erfahrung dabei sammelt, merkt man ja auch, dass man mehr Selbstvertrauen aufbaut in die eigenen Fähigkeiten. Im Nachhinein hat man so einen Gedanken, ich schaffe das, was ich mir vornehme.
Für den ersten Solotrip rät die Reisetherapeutin Christina Miro, gut zu planen und erstmal kleine Schritte zu machen. Es muss jetzt ja nicht gleich die Fernreise sein. Und noch etwas darf auf der Reise nicht fehlen.
Vor allem ein positives Mindset haben und fördern, weil wenn man sich vor allem auf die Vorteile fokussiert oder auch auf die Möglichkeiten, die das Alleinreisen bietet, sorgt dafür, dass man ja positiv dementsprechend auch denkt und auch handelt.
Also optimistisch den Trip starten und dann wird das Alleinreisen zu einem ganz besonderen Erlebnis. Vielleicht kennen Sie auch so Paare, bei denen Sie sich fragen, wie hält die das eigentlich mit ihm aus? Oder wie hält er das mit ihr aus? Um so eine toxische Beziehung geht es in unserem Buchtipp heute. Ein Drama, wie man es besser nicht erzählen könnte, findet unsere Literaturexpertin Gabi Hafner.
Münchner Kirchenradio. Literatur. Mein Buch diese Woche hat mich gefesselt, ganz auf die Seite der titelgebenden Figur gezogen und mich dann gezwungen, wieder in Distanz zu gehen und sie mit anderen Augen zu sehen. Muna von Theresia Mora wird zu einer Freundin, der man leider irgendwann auch ein paar unangenehme Wahrheiten sagen muss.
Die Handlung.
In Muna oder Die Hälfte des Lebens lässt die Autorin ihre Hauptfigur erwachsen werden, ihre Ambitionen und Träume entdecken, kleine Erfolge feiern, scheitern, aber eins nie aufgeben, ihr großes Projekt. Und das ist die Liebe zu einem Mann und der Traum von der glücklichen Familie. Ein Traum, der zum Drama wird und eigentlich fast zur Tragödie. Dramen sind ihr vertraut, denn Munas Mutter ist Schauspielerin am Stadttheater von Jüris. Muna ist quasi im Theater aufgewachsen. Sie fühlt sich zu Hause mit Menschen, die mit Texten arbeiten. Jetzt, mit 18, hat sie bei der Zeitung hospitiert und arbeitet beim Magazin. Dort traf sie auch Magnus, den Mann, in den sie seit 6 Monaten verliebt ist. Er ist Lehrer und deutlich älter als sie. Meist fühlt sie sich ignoriert von ihm. Nach einer Redaktionsfeier begleitet er sie nach Hause und kommt mit rauf. Am nächsten Tag fährt er über Ungarn nach Rumänien in die Ferien und kommt nicht mehr zurück, denn es ist Juni 1989 und in Ungarn geht die Grenze zum Westen auf. Muna geht nach Berlin zum Studium und schreibt Briefe an Magnus, für die sie keine Adresse hat. Die Jungs nennen sie Marilyn, denn sie ist eine spektakuläre Blondine mit vollbusiger Figur. Nur fühlt sie sich nicht so spektakulär. Zu ihrem Körper hat sie ein ambivalentes Verhältnis, denn sie hat oft beobachtet, wie ihre Mutter das Äußere einsetzt für den Erfolg. Der umschwärmte Dozent aus Schottland jedenfalls beginnt ein Verhältnis mit ihr. Dann bekommt sie ein Stipendium für London, danach für Wien. Über einen Dozenten gelangt sie in intellektuellere Kreise, arbeitet nun für ein Forschungsprojekt über Autorinnen in der Monarchie und findet eine Art Ersatzfamilie. Mit der Wiener Clique reist Muna nach Berlin und dort, bei einer Aufführung der Festwoche, sieht sie ihn nach 7 Jahren wieder, Magnus. Sie hat jetzt ein bisschen etwas über ihn begriffen, dass er schüchtern ist, voll Wunderpunkte. Und sie erfährt, dass sein Vater ein Stasi-Spitzel war, ein Tyrann mit sadistischen Neigungen und seine Mutter ein rot gewordener Nazi, wie er sagt. Einfach ist es nie mit ihm. Muna spürt häufig eine Verachtung in seinem Blick, als würde sie seine ungeschriebenen Regeln verletzen. Und dann ist es mehr als ein Blick, als er ihr brutal das Handgelenk umdreht, weil er sich über sie ärgert. Ingrid sagt offen, dieser Mensch ist nicht in Ordnung. Aber Muna ist noch nicht so weit, das zu akzeptieren. Ihre Selbstachtung ist beim Teufel. Magnus sucht sich einen Job in Kanada. Bei seiner Rückkehr verkündet er, dass er die Wohnung aufgeben wird. Und Muna hat er schon aufgegeben. Da endlich erleidet sie einen fürchterlichen Zusammenbruch. Kaum erholt geht sie zurück nach Berlin. Aber sie kann nicht aufhören, wenigstens ein bisschen daran zu glauben, dass Magnus Otto ihr vielleicht am Flussradweg begegnen könnte. Ist Sehnsucht vielleicht die schlimmste Sucht?
Unvergesslich.
Was soll jetzt noch kommen, fragte ich mich oft, als Muna sich in ihrer immer leicht prekären Existenz mit kulturnahen Teilzeitjobs einzurichten scheint und es nie ganz schafft, das Kapitel Magnus zuzuschlagen. Nun, Theresia Mora beschert ihr einen kreativen Schub und nach Jahren eine erneute Begegnung mit Magnus. Dieses letzte Kapitel der Beziehung ist aus Munas Sicht und in einem seltsam schwebenden Ton geschrieben, voller Andeutungen und mit leisem Aufatmen. Es hinterließ bei mir heftige Gänsehaut.
Die Autorin.
Mit dem Deutschen Buchpreis 2013 und dem Büchnerpreis 2018 ist Theresia Mora als Autorin schon vergleichsweise früh geadelt worden. Theresia Mora ist in Ungarn als Angehörige der deutschen Minderheit geboren. Sie wuchs zweisprachig auf und ging nach der Wende zum Studium nach Berlin, wo sie seitdem lebt. Die 52-jährige Autorin wurde auch in die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung gewählt. Sie ist verheiratet und hat eine Tochter.
Fakten zum Buch.
Auch in diesem Roman setzt sich der Trend fort, möglichst in jeder Story eine Buchhandlung zu verewigen. Ein geheimer Wettbewerb vielleicht unter den Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Jedenfalls wird Muna schließlich auch noch Buchhändlerin. Ich wünsche diesem Roman, dass er schnell in die Herzen und Regale vieler Buchhändlerinnen und Büchereien findet. Muna oder Die Hälfte des Lebens von Theresia Mora ist bei Luchterhand erschienen. Kaufen können Sie den Roman in der Buchhandlung Michaelsbund oder auf michaelsbund.de.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.